Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESAM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu Beyond the Screen. Heute geht es um eine der spannendsten Branchen im digitalen Marketing, die Reisebranche. Und zwar um das Premium-Segment der Kreuzfahrten. Ich spreche heute mit Klaas Eckhold. Er ist Vice President Commercial bei TUI Cruises, verantwortet das komplette Go-to-Market von Pricing, Sales, Marketing bis zu CRM. Wir werden uns austauschen über Luxusreisen auf digitalem Kurs, über starke Markenführung in einem reifen Markt und natürlich, wie viele Rolex-Uhren ich mir nicht leisten kann, wenn ich einmal mit Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten in die Antarktis fahren möchte. Klaas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hallo.
Perfekt. Dann lass uns mal starten mit einem kleinen Abriss über deine Reise bisher. Wie bist du eingestartet in dein Berufsleben und wie bist du am Ende bei Kreuzfahrten gelandet?
Ich war tatsächlich immer schon unterwegs und wollte Menschen begeistern. Am Anfang war es vor allen Dingen sehr stark aus der Perspektive eines Musikers. Dann war es tatsächlich hinter der Bühne versucht, größere Konzerte, größere Events zu gestalten und das Ganze dann abgerundet mit Betriebswirtschaft und internationalem Management. Führte mich dann sukzessive in die Funktion, in die ich die letzten 20 Jahren tätig war, wo ich immer versucht habe, Menschen für etwas zu begeistern, an dem sie einen Ort finden, wo sie entspannen, relaxen und sich erholen können. Und das war in meinem vorherigen Beruf vor allen Dingen oder im Job vor allen Dingen das Thema Konzerte, Musik, Musicals. Und jetzt geht's um das intensivste Erholungserlebnis für alle uns, nämlich den Urlaub und den Urlaub in einer ganz besonderen Form, nämlich einen Kreuzfahrturlaub bei uns an Bord unserer Schiffe.
Okay, das ist super interessant. Das hast du jetzt sehr stark aneinander gebracht. Musicals und Kreuzfahrten, so nah hätte ich das nicht beieinander gesehen. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch auf den Schiffen reichlich Entertainment, von Musical bis Kabarettshow etc. Was war denn so dein größter Aha-Moment beim Wechsel von Live-Entertainment zu Kreuzfahrt? Was ist da so der erste Unterschied, an den man denkt, wenn man die Unternehmen vergleicht oder die Businesses vergleicht?
Der größte, wieder aus der Perspektive der Kunden zu betrachten, der größte Moment und der größte Unterschied ist sicherlich ein Konzert oder ein Musical oder ein Live-Event als solches ist vergleichsweise schnell getätigt, diese Entscheidung dafür. Für den Urlaub, auf den man spart, auf den man gemeinsam versucht, dann sich wieder voll aufzutanken für den Rest des Jahres, das ist tatsächlich nochmal eine viel tiefer gehende und viel substanziellere Entscheidung. Das ist aus der Perspektive des Gastes etwas, wo wir Antworten geben müssen und rechtzeitig auch tatsächlich Hilfestellung geben müssen, damit sich die Menschen wohlfühlen in ihrer Entscheidung, am Ende das Produkt, für das wir stehen, mit Mein Schiff und Hapag-Lloyd Cruises zu entscheiden. Also das ist tatsächlich, würde ich sagen, die größte Varianz dabei, die tiefgehende und substanzielle Entscheidung für meinen Urlaub zu finden und das zu begleiten und dafür alles zu tun, dass die Gäste sich damit wohlfühlen. Das ist unser Job und der ist im Zweifelsfall etwas intensiver, etwas tiefergehender und fängt im Zweifelsfall auch etwas früher an als bei vergleichsweise schnelleren Entscheidungen für mal eben Ed Sheeran-Konzert oder Robbie Williams-Konzert.
Ja. Wobei Robbie Williams habe ich neulich mal auf dem Plakat von euch gesehen, der scheint auch irgendwas mit euch zu tun zu haben. Das beleuchten wir
später
in den
späteren
Minuten. Sehr gerne. Vielleicht vorab nochmal zu deinem Job als VP Commercial. Was bedeutet das? Was liegt da konkret hinter? Also welche Dinge steuerst du bei TUI Cruises aktuell?
Vielleicht zwei Sätze zu TUI Cruises als solches. TUI Cruises ist ein Unternehmen, was die letzten 20 Jahre sich mit Kreuzfahrt auseinandergesetzt hat, Kreuzfahrt aufgebaut hat, hier im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Zunächst rein mit der Marke Mein Schiff und hat dort mittlerweile 8 Schiffe aufgebaut. Im weiteren Verlauf der Company ist dann Hapag-Lloyd Cruises, unser Luxury-Segment, mit 5 Schiffen dazugekommen. Das sind beides Produkte, die, sag ich mal, im Premium-Bereich, ich sag das immer so schön vergleichsweise mit Hotelsterne, also wir bei Mein Schiff bewegen uns bei so 4 Sterne plus und im Hapag-Lloyd Cruises-Umfeld, da sind wir tatsächlich im sehr persönlichen, individuellen Umfeld eher so bei 5 Sterne plus unterwegs und das sind die beiden Marken, für die wir gemeinsam mit einem großen Team von über 400 Personen arbeiten und jeden Tag dafür uns bemühen, Gäste auf diese Schiffe zu bringen. Unsere Aufgabe ist, genügend Menschen für uns, unsere Marke, unser Produkt zu begeistern und rechtzeitig dafür zu sorgen, dass sie dann auch bereit sind, mit uns auf Reise zu gehen und dann auch bereit sind dafür, das entsprechende Preis-Leistungs-Verhältnis zu zahlen.
Also die Positionierung der Schiffe verglichen mit Sternen passt ganz gut, wobei das Gefühl ist bei Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten, wenn man so im Reisebüro-Schaufenster vorbeischaut, da ist wahrscheinlich das doch schon vom Preis substanziell höher als ein normales 5-Sterne-Hotel.
Am Ende ist das für uns relativ gut vergleichbar mit einem Luxussegment und einem 4-Sterne-Plus-Segment. Der Preisunterschied ist schon um den Faktor 3 bis 4 gegeben, je nachdem, welche Auswahl man tätigt. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass es natürlich ganz stark davon abhängt, mit welcher Reise, wie lang ist die Reise, wo geht die Reise hin. Und in welcher Kabinenart fahre ich? Also auch auf der Mein Schiff haben wir Kabinenarten, Suitenbereiche, die durchaus, sage ich mal, um die 1.000 Euro pro Person pro Tag erreichen können. Aber eben halt auch Segmente und kürzere Reisen, wo ich, sage ich mal, mit 150 Euro, 200 Euro pro Person pro Tag für eine Kabine starten kann. Im Luxussegment starten wir so bei 500 Euro und dann geht es weiter nach oben, je nachdem in welchem Segment, in welcher Suite und wie individuell und speziell unsere Reisen sind. Man muss sich das vorstellen, wir fahren beispielsweise mit unseren Expeditionsschiffen an Orte, die es auf dieser Welt eigentlich nicht zu erreichen gibt und ermöglichen eine sehr, sehr komfortable, sehr, sehr persönliche, sehr, sehr individuelles Erlebnis, wenn wir dann in der Arktis sind, Antarktis sind, den Amazonas hochfahren und das in einem Environment, was einem 5-Sterne-Hotel gleichkommt und gleichzeitig aber das Rundum-Sorglos-Paket für 180, 200 Gäste gewährleisten. Da kriegt man ein Gefühl dafür, was wir dort tatsächlich leisten. Und das ist dann entsprechend in einem Preis-Leistungs-Verhältnis aus unserer Sicht durchaus angemessen angebracht. Und bei meinem Schiff bewegen wir uns zwischen 2.800 bis knapp 4.000 Gästen auf dem Schiff im 4-Sterne-Plus-Bereich. Dort haben wir auch spannende Routen. Gehen aber dort stärker auf die Erlebnisse rund um die Destination. Und dort ist sicherlich der ganz individuelle, persönliche Ansatz wie bei Hapag-Lloyd nicht ganz so gegeben, weil das ist tatsächlich ein etwas höheres Volumen, was wir dort von A nach B bewegen.
Okay, super interessant. Also zwei Marken, das heißt, bei dir ticken auch zwei Herzen in der Brust oder schlagen zwei Herzen in der
Brust. Absolut.
Du brauchst
Doppelherz.
Doppelherz, zwei Gehirnhälften. Um das alles gut zu betreuen. Wie ist denn der Markt eigentlich charakterisiert? Also Kreuzfahrt geht ja seit einigen Jahren ausschließlich bergauf. Mein Gefühl war, dass da die Nachfrage substanziell höher war als das Angebot. Aber jetzt haben ja ihr und auch der ein oder andere Wettbewerber von euch doch substanziell an Schiffen aufgerüstet. Wie ist denn der Markt heute? Wie beschreibst du den und in welcher Situation findet ihr euch vor?
Lass mich das vielleicht einmal ein bisschen einsortieren und gehe mal einmal raus aus dem deutschen Markt, einmal auf globale Betrachtung. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Kreuzfahrtpassagiere sind in 2024 real gefahren, das sind 34 Millionen. Wir erwarten jetzt für 25 grob 37 Millionen. Also auch da sieht man von 34 auf 37, es gibt auf jeden Fall ein Wachstum. Wir haben die größten Märkte oder der größte Markt ist der US-Markt. Da sind circa 18 Millionen Gäste, die heute schon tatsächlich mit Kreuzfahrten fahren. In Europa, das ist dann der zweitgrößte Markt, sind es knapp 8 Millionen. Wir in Deutschland haben 24 circa 3,4 Millionen Gäste gehabt. Und wenn wir jetzt anschauen, wie sich das Nachfrageverhalten bei uns bewegt und wenn wir uns dann auch nochmal vergegenwärtigen, dass in Deutschland circa 70 Millionen Urlaube pro Jahr gemacht werden und das dann in Beziehung setzen zu 3,4 Millionen Gästen, die wir da in 24 gehabt haben, dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass es zwar keine ganz kleine Zahl ist, aber nach wie vor ein Nischensegment ist, was tatsächlich aber entsprechend sukzessive auch an interessierten Gästen sukzessive bekommt. Und aus unserem Marktforschen sehen wir, dass das Interesse für das Thema Kreuzfahrt sich steigert und nicht abnimmt. Wir haben 12 bis 15 Millionen, die sich dafür theoretisch interessieren könnten. Und wir sehen für uns ein realistisches Potenzial von 4 bis 4,5 Millionen, die in absehbarer Zeit für sich das Produkt einmal oder das Kreuzfahrterlebnis einmal ausprobieren wollen. Und das gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir in diesem Segment genau die richtigen Antworten, das richtige Produkt und die richtigen neuen Schiffe anbieten können und fühlen uns sehr, sehr wohl da drin. Und das Wachstum über die letzten Jahre, natürlich einmal durch Corona ausgeklammert, zeigt deutlich auf, dass diese Form, diese Kreuzfahrt als Urlaubsform immer populärer wird. Und das kann man sich auch ganz gut an 2, 3 Merkmalen festmachen. Warum ist diese Urlaubsform so beliebt? Erstens gewährleistet sie, dass du in einem sicheren Umfeld für dich sehr komfortabel trotzdem verschiedenste Destinationen erleben kannst. Du kannst in Ländern oder in Zielgebieten hineinkommen und hast trotzdem relativ klar für dich, was dich erwartet, weil du quasi dein Hotel ja mitnimmst. Zweitens ist die Form insofern sicher, weil sie natürlich auch gewährleistet, dass du relativ gut abgrenzen kannst, was muss ich denn dafür berappen? Was muss ich denn am Ende dafür zu bezahlen? Die Form unserer Kreuzfahrt liefert dir ein Rundum-Sorglos-Paket, wo ich genau weiß, dass ich trotzdem spannende Entdeckungen, tolle neue Länder, tolle neue Kulturformen kennenlernen kann, bei einem relativ klaren, sicheren Gefühl dafür, was mich das denn am Ende kostet. Und das zusammengenommen ist, glaube ich, die gerade auch nochmal aus der Corona-Zeit herauskommende Sicherheit, Stabilität in den Preisen und die Möglichkeit, trotzdem vieles Neues kennenzulernen, macht sicherlich einen Großteil dieses Erfolges aktuell aus.
Und 3,4 Millionen von 70 sind ja rund 5%, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das wächst aber noch weiter oder ist das jetzt, ist da langsam die Grenze erreicht?
Wir haben unterschiedlichste Perspektiven darauf, aber ich sag mal, wenn man sich ein bisschen die Marktforschung anguckt, gibt es 12 bis 15 Millionen, die sich durchaus vorstellen können, das Thema Kreuzfahrt kennenzulernen, sich mit dem Thema Kreuzfahrt auseinanderzusetzen. Und bei 3,4 versus 12 oder nehmen es 10, ist das mal locker noch eine Verdreifachung. Von daher gehen wir schon davon aus, und das ist tatsächlich auch unsere Perspektive, dass sich die Kreuzfahrt als populäres Urlaubsprodukt weiterhin durchsetzt und auch tatsächlich steigt. Und das belegen ja auch die Zahlen der tatsächlich abgereisten Gäste, aber natürlich auch im Kontext des Ausbaus der Kapazitäten, die du vorhin schon angesprochen hast. Mhm. Da sind wir ja auch nicht ganz untätig. Bei Mein Schiff haben wir ja über die letzten 3 Jahre 2 neue Schiffe schon in Dienst gestellt. Und das dritte Schiff ist gerade im Bau befindlich mit der Mein Schiff 7 bei Mein Schiff, mit der Mein Schiff Relax, die jetzt gerade tatsächlich auf die 7 Weltmeere losgefahren ist. Und wir freuen uns sehr schon jetzt auf die Mein Schiff Flo im nächsten Sommer, um tatsächlich auch diesem gesteigerten Bedürfnis dann auch gerecht werden zu können, indem wir dann auch spannende neue Produkte mit anbieten können.
Okay. Ja, das ist super interessant. Wachstumsmarkt macht ja immer Spaß, wenn man den mitgestalten kann. Wie differenziert ihr euch im Markt von den Wettbewerbern? Denn wenn ich jetzt eine Kreuzfahrt kaufen will, gibt es ja unterschiedliche Anbieter. TUI Cruises ist ja eher im, hattest du ja schon gesagt, im, ja nicht Massenmarkt, aber im 4-Sterne-Segment. Da gibt es unterschiedliche Anbieter. Hapag-Lloyd Cruises hört sich ja so an, dass das schon sehr stark differenziert ist, allein durchs Angebot, die Auswahl der Reisen.
Absolut.
Wie geht ihr mit TUI Cruises um und wie differenziert ihr die Angebote, die ihr habt, von den anderen? Wie kriegt ihr sozusagen euer Produkt da in die Köpfe rein? Was sind die Vorteile? Wie kriegt man die gut, gut angeboten?
Wenn wir die gut angeboten bekommen, da üben wir jeden Tag und bemühen uns jeden Tag, das noch besser hinzubekommen. Aber wofür stehen wir? Bei Mein Schiff stehen wir einfach wirklich für Freiraum und Entspannung. Wir haben von angefangen von unserem Produkt, vom Design, vom Platzangebot, vom Serviceangebot, von den Qualitäten, die wir dort im Food- und Beverage-Bereich, aber auch im Spa-Bereich anbieten. Alles ist darauf ausgelegt, dass du quasi ab dem Moment, wo du bei uns an Bord kommst, alles fallen lassen kannst, dich zurücklehnen kannst, entspannen kannst. Das heißt nicht, nur Nickerchen und chillen, sondern tatsächlich dieses wirkliche Wohlempfinden, dieses Loslassen können und das Auftanken. Das ist die klare Markenkern, den wir bei Mein Schiff für uns definiert haben. Bei, genau wie du sagst, bei Hapag-Lloyd Cruises sind wir sehr individuell unterwegs. Da geht es eher um diese persönlichen, individuellen Erlebnisse, die ja ganz unterschiedlich gelagert sein können. Also das Erlebnis eines Eisbären in der Natur hautnah persönlich zu erleben oder tatsächlich mit der Mein Schiff, mit der Europa 2 oder mit der Europa in Barcelona oder in tollen anderen Destinationen einzufahren und dort im 5-Sterne-Luxusbereich mit Kevin Fehling ein super tolles Food-Angebot zu haben, sind ganz unterschiedlich gelagerte Bestandteile unserer Produkte. Aber immer geht es um diese wirklichen individuellen, in Teilen nicht kaufbaren Erlebnisse, die wir kreieren, die wir schaffen durch einen einzigartigen Service. Und das ist, sag ich mal, unsere DNA für beide Marken. Das auf der einen Seite das wirkliche Loslassen, Wohlempfinden, Freiraum, Entspannen. Und auf der anderen Seite das wirklich persönliche, individuelle Glücksempfinden und Bedürfnisse, die wir befriedigen durch unsere tollen Angebote, die wir rund um unsere Schiffe schaffen, mithin dazu einzigartigen Naturerlebnissen oder Kulturerlebnissen.
Okay, ich würde gerne einmal jetzt ein bisschen tiefer ins Marketing einsteigen und das ist ja auch der Kern unseres Podcasts. Was sind die Marketingziele übergreifend? Welche Dinge möchtet ihr mit euren Marketingaktivitäten übergreifend erreichen? Was nehmt ihr euch vor?
Also das Vordergründigste ist, ich hatte ja vorhin kurz gesagt, was ist denn unsere Hausaufgabe? Unsere Hausaufgabe, unsere Aufgabe ist es, möglichst vielen Menschen unser Produkt näher zu bringen, interessant zu machen. Das heißt, und das verbunden mit dem, was ich gerade versucht habe aufzuzeigen, was ist die DNA unserer Marken. So, wie schaffen wir genau das, möglichst vielen Menschen so darzubieten, dass sie das tatsächlich für sich wahrhaben, wahrnehmen, erkennen und für sich tatsächlich auch in ihren Arbeitsalltag, in ihren Gedankenprozess für ihren nächsten Urlaub mit einflechten lassen. Das ist so einfach gesagt, aber das ist unsere spannende Aufgabe. Du arbeitest ja auch im Marketingbereich und du weißt, dass die Fragmentierung der Ansprachen gegenüber den Gästen und Kunden alles andere als trivial ist. Hat man vielleicht noch vor 30 Jahren ein bisschen Print und ein bisschen TV gemacht und hat damit quasi gut 90% seiner Zielgruppe erreicht, muss man es heute auf zwischen 35 bis 38 verschiedensten Touchpoints gleichzeitig schaffen, zur richtigen Zeit die richtige Botschaft an die Person zu bringen. Und wenn du das dann erstmal noch gehandelt bekommst, musst du dann noch schaffen, dass diese Stimmigkeit, um am Ende ein DNA einer Marke zu platzieren, bestmöglich als roter Faden da durchkommt. Und das ist jeden Tag eine spannende Aufgabe. Das ist jeden Tag mit Try and Error, sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert, wo wir uns sehr, sehr genau angucken, was passiert auf welchem Kanal. Viel wichtiger ist aber zu schauen, wo und wann und wie erreichen wir unsere Gäste. Also unsere Customer Centric ist tatsächlich das A und O, mit dem wir jeden Tag quasi neu uns hinterfragen. Machen wir hier das Richtige? Finden wir die richtigen Formen und Wege, um tatsächlich Menschen auf unsere tollen Produkte, auf unsere tollen Marken dann aufmerksam zu machen? Und was brauchen sie, nicht nur am Anfang, sondern entlang ihrer Entscheidungsprozesse immer wieder erneut als Impuls oder als Entscheidungshilfe und als Entscheidungsunterstützung, damit sie dann am Ende auch ein gutes Gefühl dabei haben, wenn sie bei uns 14 Tage auf die Mein Schiff gehen oder 20 Tage in die Antarktis mit unseren Expeditionsschiffen unterwegs sein wollen.
Wir sind ja jetzt schon mitten in der Customer Journey angekommen und im Thema Kundenzentrismus. Wie generiert ihr denn die Insights von den Kunden? Welche Befragungsmethoden oder welche Messmetriken setzt ihr an, um die Insights, die du von den Kunden brauchst, zu erfahren? Wie macht ihr das?
Also das ist auch keine triviale Aufgabe. Wir bemühen uns an allen unseren Touchpoints, sofern möglich, möglichst viele Datenpunkte für uns zu sammeln. Sei es, dass wir über attribuierte Modelle, über Exatec und sonstige Themen relativ klar schauen, was passiert auf welchem Kanal wie, dass wir uns natürlich genau den Verlauf der Customer Journey versuchen zu visualisieren, um dann auch zu erkennen, wo befindet sich ein Gast entlang des Customer Journeys auch im Funnel und benötigt gegebenenfalls, weil er vielleicht an der Stelle gerade aktuell nicht weiterkommt, von uns weitere Unterstützungsangebote. Das kann, sage ich mal, über etwas Visuelles oder über bis hin zu Chatbots oder sonstigen Themen sein. Aber es ist ja nicht nur wir alleine unterwegs, sondern wir haben ja in so einem Vertriebsmix starke Partner an unserer Seite. Ganz grob ist es, dass wir circa 30 oder ein Drittel unserer Reisen über unsere eigenen Kanäle verkaufen. Zwei Drittel verkaufen wir mit der Unterstützung unserer starken Partner. Das heißt, auf der einen Seite schauen wir natürlich selber sehr, sehr genau, was passiert, wann, wie, wo. Auf der anderen Seite kriegen wir natürlich auch viel Feedback von unseren Partnern. Was benötigen sie entlang der Customer Journey, um die Gäste oder die zukünftigen Gäste bestmöglich zu beraten? Und daraus zusammen einen Kondensat zu machen, Zahlen, Daten, Fakten orientiert, auf der anderen Seite die Feedback und die qualitativen Feedbacks und am Ende natürlich auch, und das ist das zentrale Element, immer wieder reinzuhorchen, was interessiert den Gast, was braucht der Gast. Wir haben jede Reise mehrere Befragungs-Touchpoints entlang unserer Customer Journey oder auch auf dem Schiff, wo wir sehr detailliert abfragen, was gefällt dir nicht, was können wir besser machen. Und das sind alles Themen, die wir dann nicht nur in unsere Marketing-Vertriebsarbeit mit einfließen lassen, sondern natürlich auch in die Weiterentwicklung unserer Produkte einfließen lassen. Und Beispiel die Mein Schiff 7, das ist jetzt quasi das siebte Schiff, mehr oder weniger vom selben Setting, vom selben Chassis. Aber wenn man das vergleicht mit der Mein Schiff 3, was quasi das erste Schiff in dieser Form gewesen ist, die Mein Schiff 7, über die letzten 8 Jahre eine enorme Entwicklung, und die ist geprägt davon gewesen, dass wir sehr genau zugehört haben. Was benötigt, was wünscht sich unsere Klientel, was wünscht sich unser Gast, um am Ende wieder entlang unserer DNA entspannen, wohlfühlen, loslassen, erholen. Was müssen wir und was können wir da noch besser machen? So. Und das lässt sich jetzt gar nicht im Einzelnen sagen, es ist genau der eine Punkt oder die eine MAFO. Wir gucken uns sehr genau regelmäßig mit allen verfügbaren Mediadaten natürlich unsere Zielgruppen an. Wie verhalten die sich, was wir sehen? Wie verhält sich aber auch der Trend? Wo geht der Weg hin? Über welche Formen findet man sehr, sehr früh in der Phase, der Interest-Phase, der Awareness-Phase, heutzutage der Austausch mit den Gästen statt? Ist es noch TV oder ist es schon eher TikTok? All das sind so Themen, die permanent von uns gemessen werden und dann sukzessive ins Operative eingeflochten werden, mit dem iterativen Prozess zu gucken, okay, funktioniert das? Führt das genau dazu, dass wir im Zweifelsfall mindestens gleich viel oder mehr unserer Zielgruppen erreichen können.
Zielgruppe, super Stichwort. Wie genau sind denn eure Zielgruppen strukturiert bei den beiden Marken? Was ist so das Alter? Also klar, dass man ein bisschen mehr verdienen muss, um sich eine Reise leisten zu können, oder sehr, sehr viel verdienen muss, um eine teure Reise zu kaufen. Aber wie sind die strukturiert, die Zielgruppen?
Spannende Frage. War es vielleicht vergleichsweise einfach, noch vor 10 oder 15 Jahren zu sagen, ich habe eine Zielgruppe und die umreiße ich mal ganz grob mit, was weiß ich, 15 Jahre, Age zwischen 40 und 55, tendenziell weiblich, und guckt dann noch so ein bisschen auf soziodemografischen Geschichten. Geht es ja heute mittlerweile sehr, sehr tief rein, um viel besser zu verstehen, welche qualitativen Aspekte rund um das Zielgruppencluster und deren Behaviors für uns das Relevante sind. Wir haben bei Mein Schiff für uns mehr oder weniger so zwei größere Gruppen, auf die wir tagen. Das ist einmal, sage ich mal, unsere Fokusgruppe, nennen wir das. Das ist der Kern, das größte Segment der auch derzeit schon stattfindenden Stammgäste. Da bewegen wir uns so zwischen 40, 55. Tendenziell etwas älter, weiblich, gebildet, tendenziell mit etwas älteren Kindern schon oder Kinder gerade aus dem Haus. Und so der Übergang von der Auf- und Ausbauphase Familie ins saturierte, erwerbstätige Alter bis hin zu dem Umbruch aus Erwerbstätigkeit ins Retirement. Das ist so der Fokus für das Thema Mein Schiff. Und daneben gibt es die Eroberungszielgruppe, die klassischerweise dann, sage ich mal, die die Rolle übernimmt, der etwas aktiveren, der etwas dynamischeren, der etwas jüngeren, die sich tatsächlich gerade auf dem Weg machen, in diese Saturiertheit hineinzukommen oder für sich selber aber auch eine andere, ein anderes Engagement, eine andere Dynamik in sich tragen. Das sind so, sag ich mal, ganz high-levelig, qualitativ gesprochen, so die beiden Kernzielgruppen, die wir dann durchclustern von, okay, wie bewegen die sich, wo sind genau welche Targets, um dann auf den verschiedensten Kanälen dann auch die entsprechende Ansprache zu wählen oder auch Lead-Generierung, welche Marken, welche Kooperationspartner sind die, die genau in diese Segmente gut reinpassen. Und deswegen gehen wir dann auch beispielsweise Kooperationen oder Partnerschaften ein. Eine hast du ja vorhin schon genannt, aber davon gibt es zahlreiche und deutlich mehr, um zu gucken, auch in anderen Umfeldern, wo dann diese Zielgruppe sich bewegt, nicht rein nur auf Paid Media, dass wir uns tatsächlich dort dann auch sichtbar machen und versuchen, unsere Schönheit des Produktes dort irgendwie zu präsentieren. Und auf der anderen Seite haben wir das Hapag-Lloyd Cruises-Thema. Das ist ein sehr breiter Mix, tendenziell älter als bei Mein Schiff. Das heißt, da bewegen wir uns eher, sage ich mal, in der Saturiertheit, Wechsel von Erwerbstätigkeit in das Retirement rein und im Retirement. Aber eben halt auch aufgrund der Diversität, die wir ja in unseren Reisen anbieten, gibt es genügend Themen wie Once in a Lifetime. Also einmal im Leben möchte ich in der Arktis einen Eisbären in Natur erleben. Und das ist etwas, das trägt von Menschen von 35 bis 85. Das heißt, dieses Cluster ist wahnsinnig schwierig über Age und Soziodemografie, sondern das kommt wieder rein aus diesem Interest, Once in a Lifetime. Ich kann es mir leisten, ich möchte es mir leisten, ich bin intellektuell so weit damit gekoppelt, dass ich das für mich als starken Wunsch habe. Und das ist für uns, wenn man so will, die Eroberungszielgruppe bei Hapag-Lloyd Cruises.
Interessant. Ja, Wahnsinn. Die ein Once-in-a-Lifetime-Momente, das klingt auf jeden Fall erstrebenswert.
Absolut, ja.
Aber bis dahin ist wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit bis Retirement bei uns beiden.
Kann man auch vorher. Also es gibt genügend Menschen, die das für sich so stark verspüren und dann am Ende einen kleinen Wagen investieren, um das tatsächlich für sich zum 40., zum 45., ja, zu besonderen Momenten in ihrem Leben tatsächlich einmal zu gönnen. Und das nimmt eher zu. Also dieses besondere Erlebnis, was ich vorhin ja auch sagte, dieses individuelle besondere Erlebnis entlang seines eigenen Lebens,
ja,
dieser Drang danach, der nimmt zu, diese Experience. Und das bedienen wir natürlich mit Hapag-Lloyd perfekt. Das ist ein One-on-One-Erlebnis, was du tatsächlich nicht in einem Massenthema wiederfinden kannst, sondern das leisten wir tatsächlich mit unseren Produkten.
Ja, also ganz klassische Luxuskaufanlass. Wir haben das Thema Marke schon gestreift eben. Wie wichtig ist die Marke für die Kaufentscheidung bei euren Produkten? Jetzt TUI Cruises profitiert natürlich davon, dass TUI drin ist und das schon der ein oder andere Mensch in Deutschland schon mal gehört hat als Marke. Daneben habt ihr noch Mein Schiff als Marke. Wie wichtig sind die Entscheidungskriterien bei der Reisebuchung?
Ich sage immer so schön, ich versuche es auch meinen Kindern immer zu erklären. Also die Marke ist die Seele. Und wenn ich es schaffe, diese Wärme, diese Seele nach draußen zu transportieren, dann bekommt das eine Relevanz, dann bekommt das eine Glaubwürdigkeit, dann bekommt das eine Sicherheit für die Gäste oder für die potenziellen Gäste. Und das ist nicht nur ein Belief, sondern das sehen wir natürlich auch, dass mit steigenden Awareness, also Markenwerte, Markenerkennungswerte, gestützt oder ungestützt, natürlich auch das Thema Reichweite und am Ende dann auch Conversion und mehr Gäste bereit sind, sich mit uns auf Urlaubsreise zu begeben. Und vor allen Dingen neue Gäste. Also der entscheidende Punkt ist, Menschen, die wir schon an Bord geholt haben und spätestens nach dem dritten Mal sprechen wir davon, dass wir einen Stammgast gewonnen haben. Und das ist bei beiden Marken gleich. Wenn du dreimal mit uns gereist bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du ein viertes, fünftes, sechstes, siebtes, achtes Mal mit uns reist. Das Spannende ist aber vor allen Dingen vorne, das erste Mal und das erste Mal bestätigt mit einem zweiten Mal zu versehen. Und deswegen kommt da der Marke eine entscheidende Rolle rein, dass Marken dann eine Sicherheit, ein Trust, eine Glaubwürdigkeit rüberbringen für das, was du am Ende kaufst. Du glaubst, du kaufst etwas Schönes. Und jeder kann das ja für sich an bestimmten Themen festmachen. Für sich hat der ein oder andere überall eine bestimmte Thematik, die er besonders gut findet. Und die korreliert sich in der Regel meistens dann auch mit irgendeinem Markenthema. Für den einen ist es das Rolex, für den anderen ist es ein Maybach. Für den anderen kann es aber auch ein Robbie Williams Konzert sein. Robbie Williams ist eine Marke, ist eine Person, die nicht nur dadurch, was er tatsächlich verkörpert auf der Bühne, sondern tatsächlich auch ein Lebensgefühl rüberbringt. Und das jetzt runtergebrochen auf uns mit Mein Schiff, mit Hapag-Lloyd Cruises, ist unsere Hausaufgabe, dieses Markenempfinden so stark und so konsistent und so warm und so glaubwürdig wie möglich zu prägen. Und wenn uns das gelingt, und das gelingt uns scheinbar sehr, sehr gut, führt es am Ende dazu, dass diese Marke eine relevante Bedeutung bei der Auswahl unter den verschiedenen Anbietern macht. Und dann bekommt es tatsächlich für uns ein gutes Verkaufsargument, warum ich mich am Ende für Hapag-Lloyd Cruises oder für Mein Schiff entscheide. Und sicher, du hast es vorhin schon gesagt, wir haben den großen Vorteil in unserem Markennamen mit TUI Cruises eine Weltmarke mit bei uns drin zu verkoppeln. Das hilft uns insbesondere natürlich auch in dem Ausrollen unserer Internationalisierung, sei es bei Hapag-Lloyd Cruises oder auch bei Mein Schiff, da merken wir auch, dass es ein Niederländer scheinbar ganz gut bei uns an Bord gefällt oder ein Belgier ganz gut bei uns an Bord gefällt oder einen Norweger bei uns ganz gut an Bord gefällt. Und da hilft es natürlich tatsächlich auch, mit so einer kraftvollen Marke, mit so einer touristischen Weltmarke tatsächlich auch mit auftrumpfen zu können.
Werbung. Gleich geht es weiter.
Connected TV ist kein Zukunftsthema mehr. Aber der Einstieg wirkt für Marketingteams oft zu kompliziert. View ändert das. Die Plattform macht CTV-Planung endlich zugänglich. Für alle, die smarte Mediastrategien entwickeln und Connected TV in ihren Marketingmix einbauen wollen. Mit transparenter Reichweitenprognose, Benchmarks und einem integrierten Wissenshub verstehst du nicht nur die Zahlen, sondern auch die Zusammenhänge in einem komplexen Ökosystem. View bringt Klarheit in deine CTV-Strategie und dein Digital-Marketing auf das nächste Level. Probiere es jetzt selbst aus und erlebe Connected TV mit View. Erfahre mehr dazu unter isam-ctv.com.
Wie macht ihr es mit Robbie Williams? Was bringt der für die Marke? Du hast ja eben von der Partnerschaft erzählt. Neben Robbie Williams kenne ich seit Jahren so aus Funk und Fernsehen das Thema Full Metal Cruise, was ja erstmal sich super speziell anhört. Und ich glaube, ihr habt darüber hinaus noch zwei, drei andere thematische Reisen oder Markenkooperationen. Was tut das für euch und wie kam es zu dem Full Metal Thema?
Also sind zwei unterschiedliche Themen. Auf der einen Seite, du hast es angesprochen, wir bemühen uns, relativ breites Spektrum von interessierten oder interessanten Themen aufzugreifen, die wir dann in die Verbindung mit unseren Schiffen bringen. Ein Beispiel hast du genannt, das sind die Kollegen, die jetzt gerade ihr Dorffest wieder vorbereiten für das große Wacken, was Anfang August dann stattfindet, mit denen quasi die Idee zu skizzieren, weg von der grünen Wiese, weg vom Schlamm, hin aufs Schiff, dasselbe Gefühl rüberzubringen, um dann am Ende auch ein interessiertes Publikum, was sich für das Thema Musik und diese Nähe zueinander als Gruppe einmal auf ein Schiff zu bringen. Das ist quasi so rund um die Idee entstanden und sie waren verrückt genug, die Kollegen bei Wacken zu sagen, ja, normalerweise machen wir das hier nur im Schlammfield bei uns in Wacken, aber das gehen wir mit euch ein und am Ende ist das mit einer der erfolgreichsten Event-Cruises Europas. So erfolgreich, dass wir mittlerweile immer zwei direkt hintereinander pro Jahr veranstalten. Immer in der Regel innerhalb von mal 5 Minuten, mal 10 bis 15 Minuten 2 Schiffe hintereinander komplett ausverkauft haben, weil das wirklich einfach mittlerweile so ein Kultfaktor geworden ist. Das Spannende dabei ist, wir haben 60 bis 70 Leute, die, ich weiß nicht, 10., 11., 12. Mal fahren. Und das Tolle ist aber, dass auch immer so 30 bis 35 bis 40% neue Gäste das einmal, das Spektakel einmal sich angucken wollen und tatsächlich dann auch angefixt werden. Aber zurück zu dem, es ist eine besondere Form einer Gruppierung rund um das Thema Musik und Lebensgefühl. Und das versuchen wir auch mit anderen Kooperationen. Sei es, dass wir mit unserer Tattoo-Cruise unterwegs waren oder mit dem Thema Schlager oder mit dem Thema Karneval oder dass wir auf besondere Musikformen setzen, wie mit einem Udo Lindenberg, wie mit einem Peter Maffay, mit einem Andrea Berg oder, was wir jetzt gerade tatsächlich vor 2 Tagen verkündet haben, auch mit einem David Garrett. Okay. Mit David Garrett gemeinsam auf Tour zu gehen. Und das Spannende ist, du hast knapp 3000 Menschen erleben gemeinsam sehr hautnah, sehr eng das Thema Künstler, das Thema Musik. Sie mögen die Musik. Wir haben jetzt beispielsweise mit den Elbjazz-Kollegen zum Beispiel auch 2 sehr erfolgreiche Jazzreihen gemacht, wo wir das Thema Jazz quasi drauf verortet haben. Und so findest du Communities, die tatsächlich vielleicht das Thema Schiff noch nicht immer zu 100% sofort mit ihrer Liebe zu einem bestimmten Aspekt oder Genre oder Musik oder Künstler verortet haben. Und das bringen wir zusammen. Aber wir gehen auch weiter. Wir sind gerade dabei, das Thema ist schon gedroppt worden, mit einer absoluten Sportmarke Hyrox zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Es wird eine Hyrox-Cruise geben. Ein Sportevent, was im Moment nur in großen Stadien weltweit Massen anzieht, zwischen 20 bis 50.000 Menschen, die an einem Tag in eine Arena gehen, um dann anhand 8 verschiedenen Stationen sich abzuarbeiten, werden wir an Bord bringen und ein sehr, sehr internationales Publikum, Schiff, Hyrox, Sport, Erholung in Kombination bringen. So. Und das ist alles rund um das Thema Mein Schiff. Und bei Hapag-Lloyd Cruises ist es zwar kleiner, aber nichtsdestotrotz ähnlich gelagert. Dort versuchen wir interessante Persönlichkeiten, besondere Momente. Wir haben ein gesamtes Ballettstück von einem Choreografen erarbeiten lassen, das quasi erstmalig auf dem Schiff aufgezeigt worden ist. Oder wir haben Jürgen Klopp mit Herrn Kerner bei uns an Bord, die so ein bisschen über ihr Leben erzählen und ein bisschen aus dem Kämmerlein ein paar Berichte machen. So versuchen wir auch dort Aspekte, bis hin zu natürlich Kulinarik. Es gibt nicht so viele 3-Sterne-Köche in Deutschland und wir haben denjenigen, der tatsächlich am Ende auf der Europa seinen Ursprung gefunden hat, weil er dort quasi seine mehr oder weniger Ausbildung abgeschlossen hat. Kevin Fehling, der regelmäßig mit uns unterwegs ist. Das einzige 3-Sterne-Restaurant aus Deutschland mit einem deutschen 3-Sterne-Koch, was quasi permanent an Bord ist und auch regelmäßig von ihm besucht wird. So, das sind Aspekte, die wir suchen, um wieder Formen zu finden, Menschen, die sich ausschließlich oder vor allen Dingen mit dieser Thematik auseinandersetzen, zu begeistern. Ein Satz zu Robbie Williams. Wir haben uns vor nunmehr fast 3 Jahren sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was passiert jetzt bei uns bei Mein Schiff. Das ist jetzt bezogen auf Mein Schiff. Wir wachsen. Wir wachsen über 70% mit 3 Schiffen. Wir kommen aus der Corona-Zeit heraus. Wir tun viel, haben wir vorhin erzählt, wie wir das Thema Marke weiterentwickeln und wie wir tatsächlich aber auch Botschaften versuchen zu liefern über die einzelnen Schiffe hinaus. Und in diesem Dialog kam irgendwann dann ein sukzessiver Dialog mit Robbie Williams auf, der sich vorstellen konnte, sich auch mit der einen oder anderen Thematik auseinanderzusetzen. Und uns war am Ende aber wichtig, nicht ein reines Corporate, Sponsored Post oder Gig von ihm zu haben, sondern am Ende haben wir gesagt, für uns kommt nur in Betracht, wenn er tatsächlich das versteht, was wir tun, das gut findet, was wir tun und tatsächlich am Ende auch so eine Art Botschafter dafür werden kann. Und das funktioniert am Ende nicht über Verträge oder über Geld, sondern es geht am Ende eben halt nur so, wie du und ich jetzt hier sitzen. Da setzt man sich hin, da erzählt man ihm, da zeigt man ihm. Und dann ist das Robbie Williams ein Mensch, der sehr emotional, aber wahnsinnig committed ist, wenn er sich für etwas begeistert. Und da haben wir, glaube ich, einen Nerv getroffen bei ihm, dass er das wirklich richtig cool fand, was wir hier tun, wie wir es tun, was das tatsächlich darstellt. Und so sind wir dann über viele, viele Gespräche hin zu einer Partnerschaft gekommen, die wir jetzt entlang der gesamten Einführung von unserer neuen Intuition-Klasse, Mindshift Relax, Mindshift Flow, leben und an verschiedenen Stellen Robbie Williams immer wieder Teil dieser Journey, dieser Geschichte wird. Und wir haben ein großes Highlight mit ihm schon gehabt. Das ist jetzt gerade 2 Monate her. Er war Teil unserer Taufe. Erstmalig in der Geschichte von TUI Cruises Mein Schiff haben wir 3 Schiffe zusammengebracht, 2 Supporterschiffe oder Taufunterstützungen für die Mein Schiff Relax gehabt, haben uns in Malaga direkt im Hafen alle 3 Schiffe zusammen an die Pier gelegt, haben ein großes landseitiges Event gemacht mit unseren eigenen Gästen, die von den Schiffen kamen, aber eben halt auch noch aus ganz Europa Leute dazugekommen sind, die Teil dieser Zeremonie, dieses Ereignis sein wollten. Und dann haben wir am Ende bei einem wunderschönen sternklaren Abend mit über 15.000 Menschen unser neues Baby, Mein Schiff Relax, gemeinsam mit Robbie Williams mit einem fantastischen emotionalen Taufakt und Konzert von ihm den Weltmeeren übergeben. Und das ist natürlich etwas, davon lebt eine Partnerschaft. Am Ende aber auch, da kamen wir vorhin her, belebt das natürlich so eine Marke. Also mehr Emotionen geht nicht. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich noch darüber erzähle. Es war für alle unglaublich, Teil dieses Momentes zu sein. Selbst für Robbie. Robbie sprang aus dem Wagen und sagte, ich habe sicherlich schon mal von ein paar mehr Leuten gespielt, Klaas, aber ich habe noch nie in einem Amphitheater gebaut von 3 Schiffen direkt im Hafen gespielt. Es ist super cool, Gänsehaut pur und machte diese Bewegung. Können Sie jetzt gerade nicht sehen, aber er schubberte mit seiner Hand über seinen Arm und zeigte mir seine Goosebumps. Also auch ihn bewegt das. Das heißt, dieses besondere emotionale Momentum stärkt natürlich dann am Ende wieder das, wofür wir vorhin gesprochen haben, das Thema Marke. Wärme, Sicherheit, Trust und natürlich am Ende auch Reichweite, weil das ist natürlich, Reichweite ist explodiert. Das hat es so vorher noch nicht gegeben und das hat uns natürlich wahnsinnig geholfen.
Ja, nochmal zum Thema Reichweite, das wäre jetzt der nächste Aspekt, auf den ich gerne kommen würde im Gespräch, ist das Thema bezahlte Reichweite, denn Marke haben wir jetzt besprochen. Wir haben besprochen, dass das Produkt wirklich differenziert ist, dass wir sehr viel unterschiedliche Anwendungspunkte haben oder zumindest sehr viele Anlässe, unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und die dann halt in Kunden zu konvertieren und im besten Fall Stammgäste. Welche Mediakanäle setzt ihr ein? Du hast eben gesagt, vor 30 Jahren ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Zeitung, dann ist der Drops gelutscht im Wesentlichen. Heute ist es viel schlimmer. Die Customer Journey ist bei euch
herausfordernder.
Die Customer Journey ist sicherlich sehr, sehr lang, kein Mitnahmeprodukt. Ich muss mich mit meiner Familie abstimmen oder mit meiner Frau, Freund, wem auch immer ich dann hinfahren möchte. Und es kostet noch einen Haufen Geld. Also brauche ich sicherlich den einen oder anderen Tag da zu überlegen. Welche Kanäle nutzt ihr dafür? Wo gebt ihr das Mediageld aus? Was ist bei euch erfolgreich?
Also neben dem Aspekt, dass wir natürlich viel dafür tun, dass unsere Partner bestmöglich abgeholt sind und alle von uns relevanten Informationen bekommen, um ihren Job gut zu machen, bemühen wir uns natürlich auf dem Wege, die Marke möglichst breit nach draußen zu bringen. Und da sind natürlich vorweg in den verschiedensten Funnelstufen, wenn wir jetzt mal über die großen Reichweiten starken Funnelstufen sprechen, alles, was Bewegtbild darstellt. Alles, was Reichweite generiert, sind natürlich die Medien, die wir dafür nutzen, um große Aufmerksamkeit, ganz groß im Funnel von TV über Out of Home, Digital Out of Home, CTV und sonstige Themen zu machen, um große Reichweite idealerweise verbunden mit Bewegtbild zu haben. Je tiefer wir in den Funnel dann einsteigen, sind natürlich über das Thema Retargeting sehr, vor allen ganz, ganz tief dann im Lower Funnel, die sehr zugespitzten, sehr spitzen Themen, sehr spitzes Targeting im CTV-Bereich zum Beispiel, um dann sehr gezielt auf bestimmte Target Groups dann zu gehen, sei es im öffentlichen Raum, aber sei es dann tatsächlich auch im privaten Umfeld, um dann dort wie ich vorhin sagte, entlang der Customer Journey zum richtigen Zeitpunkt, über den richtigen Kanal, der dann benutzt wird, tatsächlich unsere Botschaften zu senden.
Wie nutzt ihr CTV im Mix mit TV? Ergänzt ihr eher Lücken, die ihr im TV nicht erreicht? Nutzt ihr andere Zielgruppen, die ihr vorher noch nicht geschafft habt? Oder lasst ihr das mehr oder weniger als Teil der TV-Welt mitlaufen?
War das vielleicht noch vor 4-5 Jahren genau in der Reihenfolge, wie du sagst, okay, ich habe TV und dann schalte ich CTV dazu, ist tatsächlich für uns jetzt das Thema CTV ein viel klarerer und vordergründig eingesetzter Kanal, der sehr klar bestimmte Zielgruppen an bestimmten Touchpoints entsprechend abzuholen in der Lage ist. Und zunehmend besser in der Lage ist, das auch zu tun. Und von daher ist, sage ich mal, ein Reichweitenthema, TV, Autophoben, sonstiges, das eine. Aber mit CTV schließen wir tatsächlich aus der getargeteten und für uns dann auch nachvollziehbaren direkten Ansprache die Lücke, die es bisher so für uns noch nicht gegeben hatte.
Spannend. Also Bewegtbild, große Reichweiten im Upper Funnel, wie es klassisch ist. Ihr macht viel SEA, viel Retargeting im Lower Funnel. Seht ihr bei SEA eigentlich schon Auswirkungen von den KI-Übersichten, die jetzt bei Google immer angezeigt werden? Könnt ihr da schon was sehen, dass vielleicht Traffic nicht kommt, der früher gekommen ist, oder dass weniger Suchanfragen geschehen, weil die Suchenden vielleicht schon bei Google direkt auf der Website die Antwort finden? Oder hat das noch keine Auswirkungen?
Also wir fangen an, es festzustellen. Wir fangen an, tatsächlich die ersten für uns relevanten Zahlen, Daten geben her, dass, sage ich mal, das Thema nicht rein aus dem Google-Universum zu uns kommt, sondern dass es sukzessive auch über andere ChatGPT oder sonstige Formen einen Weg sich ebnet und anfängt zu wachsen. Der ist im Moment, hat der noch keine größere Relevanz. Aber wir beobachten das sehr genau, wir schauen da sehr genau drauf, um tatsächlich daraus, ich sagte vorhin, Zahlen, Daten, Fakten, ist das Brot und Butter, auf das wir schauen. Und wir betrachten ja quasi unsere Form auch des Paid-Medias-Bereichs sehr, sehr holistisch. Wir versuchen sehr, sehr genau das gesamte Spektrum für uns greifen zu können, um dann an der richtigen Stelle mit den richtigen Maßnahmen reinzuspringen oder reinzudrücken. Und deswegen zurück zu deiner Frage. Ja, wir nehmen wahr, dass dort etwas startet, wächst. Das hat für uns heute, wenn wir hier heute zusammensitzen, Mitte 25 noch nicht einen Anteil, wo man sagt, das ist für uns schon entscheidend oder entscheidungsrelevant. Aber dort passiert etwas, auf das wir sehr, sehr genau achten.
Diese ganzen Attributionsdatenpunkte bei dieser ultralangen Customer Journey stelle ich mir als den absoluten Mega-Albtraum vor, den ihr irgendwie in den Griff kriegen müsst. Und
ich würde nicht über Albträume oder jeden Tag aufs Neue bemühen wir uns, eine Transparenz zu behalten, eine Klarheit da drin zu behalten, was wirkt wo, was wirkt wie stark. Wir wissen alle, nicht alles lässt sich eins zu eins zuordnen. Natürlich über die Attribution versucht man, Wirkungszusammenhänge noch besser zu verstehen. Ja. Am Ende müssen wir aber auch konstatieren, am Ende bleibt es alles, sind es alles Modelle. Am Ende sind es Versuche, A und B und Wirkung zueinander mit C zu verknüpfen. Und es bleiben Näherungswerte.
Ja,
umso wichtiger, und da kommt wieder der Punkt Mensch mit hinein, bei aller KI, bei allen Attributionen, bei allen Zahlen, Daten, Fakten, am Ende müssen wir immer wieder in der Lage sein, mit unseren Profis, mit unseren Experten, das in irgendeiner Form gegriffen, gefasst zu bekommen und den Mensch dabei nicht zu vergessen. Denn das, was wir versuchen, mit Zahlen, Daten abzubilden, ist nichts anderes, als ich irgendwas versende nach draußen, um draußen jemanden zu erreichen. Und diesen draußen zu erreichen, sich immer wieder in diese Lage zu versetzen, was tut der denn gerade, wo ist der denn gerade und was ist denn dann da die richtige Botschaft? Das ist, glaube ich, das Entscheidende, und das geht manchmal ein bisschen verloren, wenn ich dann nur rein auf Kommazahlen genau gucke, wie steigert mich denn da die Bounce oder das Target oder das Retargeting funktioniert, wie gut. Ist wichtig, ist richtig. Es ist aber auch immer wieder wichtig, einmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, was tun wir hier? Wo tun wir das? Wo sehen wir Schwerpunkte? Wo sehen wir, was unsere Marke und unsere Ansprache gut tut? Und da vielleicht zurückkommen zu dem Thema CTV, da sehen wir, dass wir mit CTV tatsächlich wirklich einen Kanal gefunden haben, der gut tut, in bestimmten Segmenten, auf bestimmten Funnelstufen die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtige Person senden zu können. Und das liefert uns dann tatsächlich an CTV anders als jetzt beispielsweise nur TV.
Ja, interessant. Und hast du die ganzen Experten bei dir in-house oder habt ihr genug Experten intern mit einem starken In-house-Team oder steuert ihr es über externe Partner?
Beides ist richtig. Also wir bemühen uns, die für uns sehr relevanten, sehr eigenständigen Themen, Performance-Tracking, Performance-Steuerung, Zahlen, Daten, Fakten, Data Science, Customer-Journey-Überblick bei uns zu verorten. Aber wir haben auch mit unseren Agenturen ein gemeinsames Dashboard, wo deren Daten und unsere Daten zusammenfließen, um jeden Tag aufs Neue, sag ich mal, die Expertisen und die Power, die verschiedenste Experten mit reinbringen können, auch über ihre Zahlen mit reinbringen können, mit unseren eigenen proprietären oder eigenen originären Zahlen zu verdrahten. Deswegen würde ich sagen, es ist ein guter Mix. Mal ist es besser, tatsächlich mit komplett eigener Mannschaft bestimmte Themen näher ranzugehen. Und je tiefer und je schneller du reagieren musst, ist es besser, das durch eigene Personen zu machen. Aber ich bin da nicht agnostisch und sage, es gibt nur den einen oder anderen Weg. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder neu zu überlegen, was ist in der jetzigen Phase für den jetzigen Schritt das Richtige. Und deswegen, und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, ist es mir immer wichtig, sehr breit aufgestellt zu sein, zu wissen, wo stehen wir mit unseren Themen, was brauchen wir und was suchen wir. Und bei dem Thema, was brauchen wir und was suchen wir, möglichst breit mit vielen Experten sich im Austausch zu befinden, um dann auch die schnelle Dynamik und die große Veränderung, die ja hier stattfindet, gerade was das Thema an Zahlen, Daten, Fakten, Ansprache. Wir sprachen über die Channels, die reinkommen, stärker werden oder auch teilweise rausgehen und nicht mehr stärker werden, bestmöglich und schnellstmöglich darauf reagieren zu können. Also deswegen gibt es keine klare Ansage. Das und das ist definitiv etwas, was wir selber machen und das nicht. Das Entscheidungskriterium für uns ist, je tiefer, je näher, je schneller wir reagieren müssen, desto eher ist die Tendenz, quasi eine eigene Mannschaft da zu haben. Und das Thema auch besser zu ownen.
Spannend. Finde ich einen total guten Punkt, dass man selber genau versteht, wovon man redet. Ich glaube, das ist,
ist immer hilfreich, ne?
Ist immer hilfreich, nicht nur im Marketing. Wie siehst du Marketing nach vorne raus? Was sind so die Bewegungen, die großen, die in den nächsten 1, 2, 3 Jahren passieren? Digitales Marketing, was bewegt sich da? Oder Marketing grundsätzlich?
Naja, wir haben das Stichwort ja schon genannt. Das Thema ist natürlich KI. Das Thema KI jetzt nicht als Wunderwaffe für alles, aber tatsächlich sehr spezifisch für bestimmte Themen. Und da fängt es an von, ich sag mal, Unterstützung in der Art und Weise, wie wir Content produzieren, wie schnell wir in der Lage sind, Content auch anzupassen, wie wir in der Lage sind, tatsächlich dann auch Adaptionen herbeizuführen und dafür im Zweifelsfall nicht erst 3/4 Jahr darauf warten müssen, dass Content-Shoots gemacht werden oder sonstige Themen gemacht werden. Also ich glaube, da werden wir durch KI immer stärker und besser supported werden können, um sehr zielgerichtet, sehr, sehr schnell eine Art von Ansprache zu bekommen, die nicht zu 100% rein KI getrieben ist, aber die supported wird oder durch KI mit adaptiert werden kann. Genauso auch Kernfragen wie sind wir in der Lage, möglichst schnell viele Zahlen, Daten, Fakten miteinander in Verbindung zu bringen oder verdrahten zu können oder die Essenz rauszuziehen. Also alles rund um das BI, Data Science sind Themen, wo wir heute schon anfangen. Nehmen wir nur mal das Beispiel, das hat jetzt nichts mit Media zu tun, aber wir haben, ich hatte vorhin gesprochen, wir haben 8 Schiffe bei Mein Schiff und 5 Schiffe bei Hapag-Lloyd Cruises. Auf den jeweiligen Schiffen haben wir zwischen 250 bis 1600 Kabinen. Diese werden mit zwischen 17 bis 18 unterschiedlichen Preiskategorien pro Reise haben die einen Ausgangspunkt im Pricing. Das sauber zu steuern nach Angebot und Nachfrage, Revenue-Maximierung, Optimierung entlang des Lead-Times, heißt Start des Verkaufs bis zur Abfahrt des Verkaufs, das perfekt zu steuern und differenziert, das heißt, dass die 3 Owner-Suiten anders beäugt, kontrolliert, gesteuert und bepreist werden als beispielsweise die großvolumigen Balkonkabinen. Das sauber hinzubekommen, da ist zum Beispiel KI ein ganz großer Supportfaktor. Und da haben wir ein eigenes Revenue Management System aufgebaut, was mit Algorithmen immer stärker lernt und uns unterstützt. Am Ende entscheiden immer noch wir Menschen darüber, unsere Experten darüber, wie wir quasi auch das Thema machen. Aber ich denke, und das zurückkommt zu deiner Frage, ich denke, dass an vielen, vielen Stellen, wo wir heute uns mühevoll versuchen, aus einer Vielzahl von Entscheidungspunkten eine Essenz herauszuziehen, dass da KI uns einen großen Unterstützungsbeitrag liefern kann. Ich glaube, das Entscheidende wird sein, KI ist immer nur so gut wie der Mensch, der sie bedient. Und das wird das Entscheidende sein. Es ist immer gut zu wissen, was man dort tut. Es ist immer gut, der Experte zu bleiben in dem, was ist jetzt das Relevante und Entscheidende und dann dabei zu schauen, wie kann ich das supporten, wie kann ich da mich unterstützen lassen. Ein anderes Beispiel im Customer Service, Standard-Fragen, die jeden Tag reinkommen. Ja. Wo finde ich in der Kabine X oder wo muss ich auf dem Schiff Y oder sonstiges? Da unterstützt uns beispielsweise KI auch in dem schnellen, standardisierten, aber dann doch persönlichen Ansprache unserer Gäste. Das hat mal eben schnell dazu zur Folge, dass wir eine Effizienzsteigerung von über 30% haben. Das bedeutet, wir können schneller, zielgerichteter auf deine individuelle Frage antworten. Das ist sehr hilfreich. Da findest du immer wieder, dass KI nicht das Allheilmittel und nicht das Zauberwort für alles ist, aber gut eingesetzt, gut gesteuert eingesetzt, zielgerichtet auf einzelnen Aspekten eingesetzt und nicht als Wunderwaffe für alles. Und ich kippe da einfach mal KI oben drüber und unten rechts wird dann schon was Passendes rauskommen. Wird KI einen sehr, sehr entscheidenden Faktor über die nächsten 2-3 Jahre haben an vielen Punkten.
Klaas, vielen Dank für diese tollen Perspektiven und den positiven Ausblick nach vorne raus, auch mit KI. Zum Abschluss würde ich einfach, wie immer, gerne deine 3 Lieblings-Streaming-Tipps einmal abfragen. Was guckst du im Streaming?
Ja, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen drüber unterhalten. Und natürlich bin ich immer daran interessiert zu sehen, okay, wie verdrahtet man bestimmte Themen? Und habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich auch aus der Musikperspektive komme, finde ich nach wie vor das Thema Voice of the Voice oder zum Beispiel Mask Singer ein super spannendes Thema. Was ich aber auch spannend finde, ist, wie sich Menschen das Thema Food heranwagen. The Taste ist etwas, was ich gerne ab und zu mal zum Entspannen gucke und vielleicht die ein oder andere Idee für mich dann herausziehe, um sie dann mal, wenn ich Zeit habe, mal am Wochenende in der Küche umzusetzen. Aber gerne auch mit meinen Kindern mal so ein bisschen Crime oder was weiß ich, Suits, so Rechtsanwaltsgeschichte oder mein Jüngerer steht gerne so auf Polizeigeschichten, SWAT-Team, das haben wir jetzt mal angeguckt, oder Prison Break, noch ein bisschen was anderes, ein bisschen edgy, aber das ist eine gute Form, um mich zwischendurch mal zu entspannen.
Prison Break scheint bei Teenagern beliebt zu sein, genau wie der Rest. Klaas, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und bis bald. Vielen Dank.
Ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und lieben Dank für die Einladung.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.